So, ich darf Sie herzlich begrüßen zur letzten Vorlesungseinheit dieses Semesters. Es geht hier ein Informationsblatt durch. Das heißt, das Blatt beinhaltet ein Schema, das ich Ihnen dann erörtern werde. Bitte die restlichen Blätter überbleiben wieder an mich zurück. Zunächst einmal darf ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass die beiden Prüfungstermine jeweils am Mittwoch, den 24. Von 12 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag, den 26. von 10 Uhr bis 14 Uhr angesetzt sind. Das habe ich ja Ihnen bereits vermittelt. Ebenso habe ich Ihnen angekündigt, also dass an meiner Tür eine Liste aufgehängt wird. Das heißt, also ich habe das vor 14 Tagen angekündigt, dass ich das in der darauffolgenden Woche, sprich der vorigen Woche, tun werde. Aber es gibt noch freie Eintragungsplätze. Die Liste ist an der Türnummer A0302 hier im dritten Stock angebracht. Also wer das noch nicht getan hat, kann sich noch eintragen. Beziehungsweise, das möchte ich auch noch einmal in Erinnerung rufen, gibt es ja auch die Möglichkeit, in den kommenden Semestern jeweils zu meinen Sprechstundenzeiten Mittwoch zwischen 10 und 12 die Prüfung nachzuholen, wobei keine Voranmeldung in diesem Fall erforderlich ist. Ich möchte auch eines sagen, es wird wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen betreffen, aber ich sage es trotzdem. Ich habe ja alle sozusagen Dinge, die prüfungsrelevant sind, ja, für diese Vorlesung, in dieser Vorlesung selber ja mehrmals von Anfang an Ihnen bekannt gegeben. Und wenn ich aber E-Mails bekomme, bitte kann ich auch die mündliche Prüfung machen, wenn ich nicht zu den Terminen kann. Oder ein E-Mail kommt, bitte, wann sind jetzt die mündlichen Prüfungstermine? Dann nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich diese E-Mails nicht beantworte. Ja, ich habe genug E-Mail-Verkehr und ich gehe davon aus, dass das, was ich hier bekannt gebe, auch bekannt sein sollte. Ja, und wenn jemand diese Informationen haben möchte, ohne jemals die Vorlesung besucht zu haben, dann bestünde auch nicht die Möglichkeit, dieses in meiner Sprechstunde zu erfragen. Ja? Gut, soweit also zur Prüfungsperspektive, aber diese ist noch nicht ganz jetzt also abgeschlossen. Ich habe ja gesagt, dass ich am Ende, sprich zum heutigen Termin, Ihnen eine kurze Zusammenfassung dieser Vorlesung bringen werde, eine ganz kurz geraffte, die Sie auch als geschnürtes Prüfungspaket verstanden stehen können, wobei das noch lange nicht heißt, also dass alles, was ich Ihnen jetzt also zusammenfassend sage, zur Prüfung gelangen wird können, weil das einfach zeitlich gar nicht möglich wäre. Aber was genau ich jeweils jemanden frage, weil das verrate ich natürlich jetzt nicht. Ne? Und zum Zweiten habe ich auch angekündigt, dass ich Ihnen im Zuge dieser Zusammenfassung auch ein an die philosophiegeschichtlichen Positionen von Kant, Plessner und Piaget andockendes, zeitgenössisch verwertbares Menschenbegriffsmodell noch anbieten werde. Und die Struktur dieses Modells finden Sie auf den ausgegebenen Blättern. Und das werde ich Ihnen natürlich auch noch am Ende erörtern, was hier draufsteht. Ja, es kann durchaus auch sein, wenn Sie zur Prüfung kommen, dass ich Ihnen so ein Blatt in die Hand drücke und Sie frage, was ist das? Ne? Also da wäre es wünscht, dass Sie jetzt sowas sagen könnten. Ne? Gut, aber zunächst einmal setze ich den Faden, oder fädle ich den Faden ein bei der ersten Vorlesung. Ich habe Sie in dieser ersten Vorlesung dieses Semesters, ich habe einen Blick auf das Gesamtprogramm geworfen und dann im nächsten Schritt begonnen, Ihnen den Philosophiebegriff oder den Philosophiebegriff zu erörtern, den ich dieser Lehrveranstaltung versuchte zugrunde zu legen. Nämlich einen Philosophiebegriff, der dreidimensional aufgespannt ist, nämlich Philosophie als Allgemeinwissenschaft, Philosophie als Orientierungswissenschaft und Philosophie als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Ja, diese allgemeinwissenschaftliche Dimension spielt natürlich auch in die allgemeine Wissenschaft vom Menschen hinein. Es geht ja darum, dass wir in der Philosophie bestrebt sind, nach allgemeinen Prinzipien zu suchen, nach denen wir unsere Gegenstände, die wir uns vorgenommen haben, zu diskutieren, strukturieren können. Und was das allgemeinwissenschaftliche Herangehen betrifft, können wir in methodischer Hinsicht zweifach vorgehen. Einerseits können wir induktiv vorgehen, das heißt, wir stolpern über ein Problem und suchen nach einem allgemeinen Zusammenhang oder allgemeinen Prinzip. Das wäre die induktive Methode. Wir gehen vom Einzelnen zum Allgemeinen. Wenn wir diese allgemeine Orientierung erreicht haben, dann können wir dieses allgemein gewonnene Prinzipielle für die weiteren Betrachtungen einsetzen. Das heißt, wir können bis zu einem bestimmten Grad uns ableitend, nämlich deduktiv verhalten. Man sollte sich aber nicht jetzt hier unbedingt starr festlegen wollen. Es ist so, dass auch Philosophie als Prozess, als Denkprozess zu verstehen ist, der in Bewegung befindlich ist, und wir können uns nicht auf einmal gefasste Urteile immer ungefragt verlassen. Wir müssen immer wieder überprüfen, ob unsere Urteile und auch unsere allgemeintheoretischen Perspektiven, die wir gewonnen haben, tatsächlich noch haltbar sind. Und vor diesem Hintergrund ergibt sich ja die gesamte Spannung des Durchgangs durch die Philosophiegeschichte und ihre Position an den. Die Philosophiegeschichte besteht nicht darin, dass man, wie man vielleicht bei oberflächlicher Betrachtung meinen möchte, so vorgeht, dass man einzelne philosophische Positionen wie die Perlen auf einer Schnur auffädelt, nicht? Und dann hat man's. So einfach ist die Sache wieder nicht. Hegel, darauf habe ich ja verwiesen, hat einmal gesagt, Philosophie besteht auch unter dem Anspruch oder steht unter dem Anspruch, ihre Zeit in Gedanken fassen zu können. Das heißt, uns bleibt ja sowieso nichts anderes übrig, als von der Zeit, in die wir hineingestellt sind, philosophische Positionen zu betrachten. Ja, das Orientierungswissenschaftliche folgt auch aus dem Allgemeinwissenschaftlichen. Wenn es uns gelingt, allgemeine Zusammenhänge und Prinzipien ausfindig zu machen, dann hilft uns das auch in der Orientierung bezüglich der Probleme, die uns in der Welt, in die wir hineingestellt sind, begegnen. Ja? Orientierungswissen bedeutet einerseits die Möglichkeit, sich theoretisch orientieren zu können, ein Problem, ein theoretisches Problem besser lösen zu können, wenn man sich der orientierungswissenschaftlichen Aussage von Philosophie bedient. Aber natürlich ist das Orientierungswissenschaftliche auch in praktischer Hinsicht wichtig. Denn die Frage zum Beispiel, wie wir das Problem der sozialen Ungleichheit, des Hungers in der Welt, des stetigen Ausbrechens und Führens von Kriegen und damit angelagerten Vernichtungen von Menschen, wie wir diese Probleme lösen, weil das sind in der Tat jetzt keine bloß theoretischen Probleme, sondern eminent praktische Probleme, wobei Kant aber uns ja gesagt hat, es gibt im Grunde genommen nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Also auch in der praktischen Orientierung müssen wir uns mit allgemein theoretischem Rüstzeug hinreichend ausgestattet haben. Ja, und letztendlich ist Philosophie zu begreifen als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Warum? Weil ohne unsere eigene humanspezifische Perspektive überhaupt uns nichts vor Augen gebracht werden kann. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als die Welt, in die wir hineingestellt sind, uns selber inbegriffen, durch die eigenen Brillen zu betrachten. Das heißt aber nicht, dass wir deswegen zwangsläufig anthropozentrisch vorgehen müssen, sondern im Gegenteil, wenn wir unseren Blick entsprechend orientieren, werden wir drauf kommen, dass die Welt, zum Beispiel der Lebewesen, zu denen wir auch gehören, jetzt nicht bloß zu begreifen ist im Sinne einer hierarchischen Über- und Unterordnung, dass wir das Höchste von allen Lebewesen sind, die auf die anderen herunterblicken und daher nach Belieben schlachten und quälen können. So ist das nicht, sondern wir haben vielmehr die Unterschiede, zum Beispiel zwischen Menschen und Tieren, auf einer horizontalen Ebene zu begreifen. Tiere sind eben anders als Menschen, aber sie haben mit uns Menschen auch etwas gemeinsam und das ist wichtig für das Verständnis des Menschenbegriffes selber. Und dem habe ich mich ja dann auch in den nächsten Schritten zugewandt und ich habe versucht, Ihnen darzulegen, dass wir uns Menschen zu verstehen haben als biopsychosoziale, mit Geist ausgestattete Lebewesen. Jetzt der erste Dreischritt lässt sich sozusagen relativ, glaube ich, leicht nachvollziehen, dass wir also einer biologischen, körperlichen Organisation bedürfen, um als Menschen überhaupt lebensfähig sein zu können, dass wir auch psychisch strukturiert sein müssen, um unser Menschsein leben zu können und dass wir letztendlich als vereinzelte Individuen nicht lebens- und überlebensfähig sind, sondern dass wir uns sozial organisieren müssen, um unser Menschsein hervorbringen zu können. Aristoteles seinerzeit hat ja gemeint, das habe ich ja auch erwähnt, ich bin in dieser Vorlesung nicht näher auf Aristoteles eingegangen, das wird auch kein Prüfungsstoff sein, aber nur zur Ergänzung. Ne? Aristoteles hat in seiner Metaphysik-Schrift sich gefragt, was ist eigentlich das Wesentliche an uns Menschen, was ist die Wesensbestimmung, also die allgemeinwissenschaftliche Orientierung, nach dem allgemeinen Prinzip, das wir zugrunde legen können. Und das Wesentliche für uns Menschen ist, sagte Aristoteles, dass wir Individuen sind, unteilbare Individuen. Aber in der Politikschrift hat Aristoteles darauf verwiesen, dass diese ungeteilte Individualität nur zusammen mit anderen, sprich sozial, realisierbar sei. Und da würde ich ihm recht geben. Ja, dabei bleibe ich auch. Daher sage ich, der Mensch ist ein biopsychosoziales und, ich spezifiziere noch einmal, mit Geist ausgestattetes Lebewesen. Und da beginnen sich heute die Geister, sage ich gleich, zu scheiden. Nicht? Wie kommt unsere Geistesausstattung überhaupt zustande? Nicht? Werden wir gleich mit unserem Geist in die Welt gesetzt? Wird das, was das Humanspezifische unseres Geistes ausmacht, erst in einem Entwicklungsprozess hervorgebracht? Wie kommen wir zum Geist? Also hier gibt es unterschiedliche Antworten. Einige Antworten sind ja auch in die philosophiegeschichtlichen Positionen, die ich Ihnen dargelegt habe, nämlich Kant, Plessner und Piaget eingelagert gewesen. Bevor ich aber auf diese drei Autoren zu sprechen gekommen bin, habe ich im Sinne des Hegelschen Diktums, dass es darum geht, Zeit in Gedanken zu fassen, einen Gedanken, der heute unsere Lebensverhältnisse stark bestimmt, nämlich der Gedanke der Techniken, namentlich der Anthropotechniken, Ihnen erörtert. Was sind Anthropotechniken? Anthropotechniken sind Techniken, mit denen in die innersten Körperregionen von uns Menschen eingedrungen wird. Damit meine ich weder den Magen noch die Nieren, aber ich meine damit, und das trifft das dann schon eher, die Gene und die Gehirne. Ja? Und da werden heute wie einschlägige Wissenschaften und auch Techniken angedacht und durchdacht, nämlich auf der einen Seite die neurobiologischen Technologien, die Technologien, die auf der Herstellung künstlicher Intelligenz orientieren, also die darauf orientieren, das menschliche Gehirn nicht nur nachzubauen, sondern auch computertechnisch verbessern zu wollen, und auf der anderen Seite die Bio- und Gentechnologien, die aufgrund zum Beispiel also der Stammzellenforschung darauf aus sind, im Sinne der Totipotenz von Stammzellen, nicht bisher also embryonalen Stammzellen, jetzt geht das schrittweise auch schon mit adulten Stammzellen, menschliche Organe, nicht nur menschliche Organe, beliebige menschliche Organe, sondern überhaupt, und das wird angedacht, Menschenexemplare selber herzustellen, auf Perspektive. Und das führt uns zur Frage, ist damit die künstliche Herstellbarkeit, die Herstellbarkeit von Kunstmenschen, die uns ja seit der Antike verfolgt, also diese Frage, man denke etwa an die Geschichte des Schmiedegottes Hephaistos, nicht, aus der antiken Mythologie, der sich also aus Gold gefertigte Jungfrauen hergestellt hätte, die also von denen er alles haben konnte, was er wollte, nicht? Also von dieser Kunst, und das ist ja heute auch ein Thema der Anthropotechnik, nämlich der Frage, ob hier dieser Technikeinsatz zu einer erneuten Über- und Unterordnung führe, zu höherwertigen und weniger wertigen menschlichen oder menschenvergleichbaren Lebewesen. Aber die Frage ist überhaupt, ob eine solche anthropotechnische Perspektive haltbar ist, und da stoßen wir auf die Frage des Geistes, weil wir könnten durchaus andenken, dass man dereinst wie Dolly auch ein menschliches Individuum genetisch kopieren könnte, klonen könnte, aber wie schaut es dann mit dem Geist des Ausgangsindividuums aus? Lässt sich der auch kopieren? Und ich würde behaupten, nein, damit gibt es Schwierigkeiten. Ne? Geist lässt sich nicht kopieren. Ne? Ich könnte hier anführen, dass schon das Leibniz'sche Mühlengleichnis, ne, das er gebraucht hat, gesagt, nehmen wir an, wir könnten einmal in unserem Inneren, namentlich in unserem Gehirn, nach dem Geist und nach der Vernunft suchen. Wir würden uns also unser Gehirn vorstellen wie eine Mühle, ne, wenn wir da reinschauen, damals war nicht die Gehirnphysiologie noch nicht so weit fortgeschritten, aber Leibniz hat eben diese Metapher dafür eingeführt, und was würden wir vorfinden? Ein System von Rädern und Hebeln, die in Bewegung werden, aber wir könnten nicht drauf kommen, was es ist, was diese Zahnräder und Hebel bewegt. Wir hätten, würde man aus heutiger Sicht sagen, das ganze Paket von neuronalen Gehirnzellen in der Hand, aber wie sie wirklich jetzt so in Gang gebracht werden, dass daraus Geist entsteht, das festzustellen, damit hätten wir Schwierigkeiten. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht, darüber nachzudenken. Das bestimmt ja auch die heutige Debatte. Insgesamt führt die Frage der Anthropotechnik auch zur Frage, zur möglichen Frage nach dem Ende des Menschen. Heißt es, würde es bedeuten, dass wir auf der Grundlage der Neurobiologien, der Gehirntechnologien und der Bio- und Gentechnologien, wenn wir imstande wären, dazu Kunstmenschen herstellen könnten, die letztendlich das Ende des bisher bekannten Gattungstyps Mensch bedeuten würden. Ja, da müssten wir erst einmal dorthin kommen, und ich behaupte, das ist bis jetzt noch nicht dargelegt worden, wie dieses gelingen sollte. Wir scheitern an der Frage des Geistes und damit verbunden auch mit in Verbindung damit der Autonomie und der Freiheit. Geist ist technisch nicht nachbaubar. Ja? Ja, Geist als solcher. Ja, natürlich, wenn wir ein Computerprogramm entwickeln, fließt der menschliche Geist darin ein. Aber ein Computerprogramm ist nicht identisch mit menschlichem Geist, würde ich mal behaupten. Aber man kann das alles diskutieren. Ne? Ja, und vor diesem Hintergrund also des Menschenbegriffes und der Anthropotechniken und auch vorgelagert dem ins Spiel gebrachten Philosophiebegriff, bin ich dann darauf übergegangen, mich zunächst einmal dem Menschenbegriff Begriff bei Kant zuzuwenden. Das ist ja auch naheliegend. Kant hat ja drei Fragen gestellt, die insgesamt auf die Menschenfrage hinführen, nämlich: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die Frage nach dem Wissen, was kann ich wissen, orientiert auf die Fragen der Grenzen und Möglichkeiten meines Wissens. Und dieses Thema hat Kant ja ausgeführt in seiner Kritik der reinen Vernunft. Die zweite Frage, was soll ich tun, berührt eher die praktische Seite des Problems, die Frage nach dem Sollen. Und sollen kann ich nur etwas, wenn ich entsprechend mit Autonomie und Freiheit ausgestattet bin. Sonst kann ich weder etwas sollen noch etwas wollen. Ja, sonst bin ich unmittelbar eingebunden in kausale Ablaufzusammenhänge und da gibt's gar nichts zu wollen und schon gar nichts zu sollen. Die Frage, was soll ich tun, hat Kant abgehandelt in seiner Kritik der praktischen Vernunft. Und die dritte Frage bei Kant lautet letztendlich, was darf ich hoffen? Diese dritte Frage ist insofern interessant, weil aus mehreren Gründen, weil Kant bindet diese Hoffnungsfrage an die Frage nach dem Glück. Er meint aber damit nicht, also wenn die Frage auch das ist Glück, meint Kant mit seiner Hoffnungsfrage nicht, also das Zufallsglück, nicht das Zufallskasino-Glück ist hier angesprochen, sondern Glück im Sinne einer geglückten Lebensführung. Auf eine geglückte Lebensführung hoffen zu können, argumentiert Kant, müssen wir uns dieses Glückes erst als würdig erweisen. Und wie erlangen wir diese Würde? Nur dann, wenn wir uns ernsthaft die beiden ersten Fragen, was kann ich wissen und was soll ich tun, gestellt haben. Ja? Und all diese drei Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, münden in eine einzige Frage, nämlich, was ist der Mensch? Nun, was ist der Mensch bei Kant? Wichtig ist bei Kant und im Mittelpunkt der kantischen Überlegungen oder des kantischen Menschenbegriffes steht der Gedanke der Autonomie und Freiheit. Als Humanspezifikum, wenn Sie so wollen. Und da habe ich Ihnen habe ich den Faden einmal zur Autonomie, zur Entwicklung des Autonomiebegriffes bekannt, eingefädelt in der Kritik der reinen Vernunft, bei der dritten Antinomie. Worum geht's da? Da geht es um die Frage, ob angesichts der durchgehenden Kausalordnung unserer Welt, die uns die neuzeitliche Wissenschaft nahelegt, überhaupt so etwas wie Freiheit und Autonomie gedacht werden kann oder möglich ist. Kant versucht, und das macht das Antinomische, eine Antinomie bedeutet einen Widerspruch, und die Frage ist, kann man Widersprüche lösen oder nicht? Wie schaut der Widerspruch aus? Der Widerspruch schaut so aus, dass wenn die neuzeitliche Wissenschaft recht hat, nämlich die neuzeitliche Naturwissenschaft, und unsere Welt durchgehend kausal geordnet ist, dann bliebe in der Tat kein Platz für Freiheit. Auf der anderen Seite, wenn aber etwas so wie Freiheit denkbar und möglich ist, dann würde das bedeuten, dass diese durchgehende Kausalordnung, wie sie behauptet wird von der neuzeitlichen Wissenschaft, nicht in dieser Weise haltbar ist, sondern dass sie eben durchlöchert und damit in Frage gestellt würde. Wie löst Kant den Widerspruch, indem er zwei Dimensionen oder zwei Arten von Kausalität unterscheidet? Er sagt, in der Naturkausalität ist es so, wenn wir jetzt die Naturkausalität aus unserer eigenen menschlichen Perspektive betrachten, dass die Ursachen für das, was geschieht, außer uns liegen. Die liegen nicht in unserer Hand. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es aber Ursachen, die in uns liegen, wo wir die Dinge in die Hand nehmen können und müssen. Und das ist jener Kausalitätstyp, den Kant bezeichnet mit Kausalität aus Freiheit. Hier finden wir die Ursachen für das, was geschieht, in uns selber, weil wir für das, was geschieht, verantwortlich sind. Sofern wir für das, was geschieht, Verantwortung tragen müssen, müssen wir die Ursachen für das, was geschieht, in uns selber finden. Wir müssen eingreifen und müssen uns nach diesen Ursachen, die wir in uns selber finden, orientieren. Ja, und was ist jetzt dafür die Orientierungsgrundlage? Wie gelangen wir zu der? Wie können wir hier einigermaßen Orientierungssicherheit, also hier kommt die orientierungswissenschaftliche Dimension bei Kant ins Spiel, gewinnen? Kants Lösung oder Angebot für diese Frage ist das Prinzip des kategorischen Imperativ. Was bedeutet der kategorische Imperativ? Der bedeutet praktische, vernünftige Selbstgesetzgebung. Also der kategorische Imperativ ist die Instanz für die praktische Selbstgesetzgebung unserer Vernunft. Und da führt Kant einige Maximen an, nach denen wir uns orientieren können. Er buchstabiert das aus sozusagen oder formuliert es aus. Ich habe Ihnen zwei Maximen vorgestellt. Die erste Maxime lautet: Handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zum allgemeinen Gesetz werden könnte. Also hier wird sozusagen angedockt, dass er an den Gesetzesbegriff und sein Verständnis der neuzeitlichen Wissenschaft. Ja, ein allgemeines Gesetz ist ein solches, dem nicht widersprochen werden kann. Ja. Natürlich kann ich sagen, okay, ich kann dem Gravitationsgesetz widersprechen, indem ich Flugzeuge baue, aber das tue ich nicht. Ne? Ich muss sozusagen die Aerodynamik so ins Spiel bringen, dass sie sich der Gravitation ein- und unterordnet. Sonst geht es nicht. Das Gravitationsgesetz bleibt damit aufrecht und wird durch die Flugtechnik nicht widerlegt. Ne? Und analog dazu verhält es sich auch beim kategorischen Imperativ. Ne? Und dann gibt Kant noch eine zweite Maxime an, die ist auch wichtig. Handle so, dass du sowohl dich selber in deiner eigenen Person als auch andere niemals zum bloßen, doppelt unterstrichen, Mittel deiner Zwecke machst. Ja? Das heißt nicht, wenn es sich auf andere bezieht, dass ich andere nicht ersuchen kann, kannst du mir bitte einen Kugelschreiber leihen oder so etwas, dann mache ich auch andere zum Mittel meiner Zwecke, aber nicht zum Bloßen. Ja? Was hieße, dass Bloße, jedem anderen zum bloßen Mittel seiner Zwecke zu machen, das hieße, ihm die Möglichkeit abzusprechen, dass er überhaupt Nein sagen könnte. Das heißt, die Möglichkeit abzusprechen, dass er überhaupt eine eigene, eigenständige Position hätte. Kurz umgesagt, die Autonomie von jemand in Frage zu stellen. Und genau darum geht es auch bei Kant in der praktischen Philosophie. Die Autonomie von menschlichen Individuen kann und darf nicht in Frage gestellt werden. Wenn das geschieht, dann gehen wir nicht, kann man nicht von Moralität sprechen, sondern müsste man bestenfalls von Unmoral sprechen. Ja, ich bin dann übergegangen zur Konzeption von Helmut Plessner, zum Menschenbegriff bei Helmut Plessner. Bei Helmut Plessner steht im Mittelpunkt seines Menschenbegriffes der Begriff der exzentrischen Positionalität. Wir Menschen sind imstande, wir haben ein inneres Zentrum, das hat jedes Lebewesen auch, aber wir sind imstande, aus unserem inneren Zentrum kognitiv geistig herauszutreten und in unser inneres Zentrum zu blicken. Uns selber als Handelnde bei unserem Tun zu beobachten, uns selber als Denkende bei unserem Denken zu beobachten und zu fragen, ob zum Beispiel unser Denkvorgang logisch schlüssig ist oder nicht und so weiter und so fort. Das alles gehört zur exzentrischen Positionalität. Zunächst einmal aber geht Plessner davon aus, dass wir Menschen Lebewesen wie alle anderen auch sind. Und er fragt sich daher, was ist ein Organismus, was ist ein Lebewesen? Der zentrale Begriff oder ein zentraler Begriff dafür ist der Begriff der Doppelaspektivität. Jedes Lebewesen hat ein Innen und ein Außen. Dieses Innen und Außen sind aber nicht als stark gegenüberstehende Positionen zu verstehen, sondern als Richtungsdimensionen, die ständig ineinander übergehen. Wir gehen von innen nach außen, von außen nach innen, wir nehmen etwas auf, verarbeiten es, gehen wieder nach außen und so weiter. Also Doppelaspektivität meint die Innen-Außen-Richtungsdimensionen, die für jedes Lebewesen grundsätzlich ist zum Verständnis. Wichtig ist bei Plessner auch der Begriff der Grenze. Gemeint ist vor allem also die Körpergrenze, die ein Lebewesen hat. Die Frage ist, wie kommt die Körpergrenze eines Lebewesens zustande? Nun, durch das Lebewesen selbst. Jedes Lebewesen bringt das, was es ist, aus sich selber hervor und es bringt auch seine eigene Körpergrenze aus sich selber hervor. Lebewesen sind grenzsetzend. Ja, auch der Unterschied von Körper und Leib spielt bei Plessner hinein. Körper ist das, womit wir etwas empfinden, mit Hilfe unserer Sinnesorgane zum Beispiel und mit unserer Haut und so weiter. Aber diese Empfindung ist leibinnerlich zunächst einmal. Wir empfinden etwas leiblich und wenn wir etwas leiblich empfinden, dann drücken wir das in der Regel auch körperlich aus. Also der Körper ist sozusagen, Körper und Leib sind zwei Seiten desselben. Der Körper ist die Seite des Organismus, wo sich der Organismus nach außen hin ausdrückt. Der Leib ist die Seite des Organismus, wo er innerlich etwas empfindet. Und natürlich, das ist dann die weitere Frage, aber der wird bei Plessner nicht nachgegangen, diese inneren Empfindungen auch innerlich verarbeitet, nicht? Also kognitiv verarbeitet. Da müssen wir dann später einen Blick zu Piaget werfen, um auf diese Fragen der kognitiven Verarbeitungsprozesse eine Antwort zu bekommen. Ja, also jedes Lebewesen hat ein inneres Zentrum, jedes Lebewesen hat eine Position. Der Begriff der Positionalität ist wichtig, dass jedes Lebewesen eine Position einnimmt und diese Position verweist auf ein inneres Zentrum, von der das, was das Lebewesen ist, ausgeht, weil eben jedes Lebewesen das, was es ist, aus sich selber, aus seinem inneren Zentrum selber hervorbringt. Und nur der Mensch, zeigt Plessner, kann sich auch exzentrieren. Und daher ist das Humanspezifikum für Plessner die exzentrische Positionalität. Und damit zusammen hängt auch der Begriff des Geistes. Aber da genügt es nicht, wenn sich jetzt ein einzelnes Individuum exzentriert, weil eben, und da schließt Plessner durchaus an den Gedanken des Aristoteles an, weil eben ein menschliches Individuum seine Individualität nur zusammen mit anderen hervorbringen kann. Und daher sagt Plessner, Geist als Humanspezifikum, welches eng mit der exzentrischen Positionalität gekoppelt ist, gewinnen wir über drei Weltdimensionen, nämlich die Außenwelt, die Innenwelt und die soziale Mitwelt. Ja? Also die Frage, wie schaut der Geistesbegriff bei Plessner aus, wäre zu beantworten. Geist bestimmt sich aus drei Weltdimensionen, der Innenwelt, der Außenwelt und der sozialen Mitwelt. Ja, auch Piaget, zu dem ich dann zuletzt übergegangen bin, versteht uns Menschen als Lebewesen und er setzt auch an bei etwas, was für jedes entwickelte Lebewesen wichtig ist, nämlich die Sensomotorik. Wobei es Piaget vor allem um die Frage der Entwicklung des Denkens über Lernprozesse geht. Aber da setzt Piaget an bei der Sensomotorik, weil sensomotorisch kommen wir zunächst einmal auf die Welt. Der Einstieg ins menschliche Leben vollzieht sich über sensomotorische Eigenaktivitäten. An dieser Stelle erinnere ich daran, welche drei Kriterien ich Ihnen gegeben habe für ein Lebewesen. Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied, also bei Plessner Doppelaspektivität und Informationsverarbeitung. Ja. Ja, und um das geht es auch im Grunde genommen bei Piaget. Der Einstieg beginnt bei der Sensormotorik und wir müssen aber, um unser Menschsein entfalten zu können, einiges lernen. Wir müssen lernen, das, wo unsere Umgebung, in die wir hineingestellt sind, zum Beispiel kognitiv zu verarbeiten. Das gelingt natürlich nur in Kommunikation mit umgebenden Sorgen und Bezugspersonen. Das erste kognitive Schema, an das dabei angesetzt werden kann und muss, ist die Sensormotorik. Und darauf beruhen die weiteren Lernschritte. Lernen, also jeder Lernschritt als solcher, vollzieht sich für Piaget in drei Schritten, die da lauten Assimilation, Akkommodation und Äquilibration. Ja? Assimilation bedeutet, dass wir einen Impuls von der Umgebung an unser inneres kognitives Schema andocken, also in unser inneres kognitives Schema einbauen. Akkommodation bedeutet, dass wir uns eben damit und dadurch, dass wir einen Impuls assimilieren, an unsere Umgebung besser anpassen können. Und zwar sowohl was die geistige Verarbeitung betrifft, als auch den praktischen Umgang mit der Umgebung. Und der dritte Schritt ist der Äquilibration. Also der Herstellung eines relativen Gleichgewichtszustandes. Das heißt, dieses Lernen in drei Schritten bei Piaget versteht sich im Sinne einer dynamischen Gleichgewichtstheorie. Wenn wir einen Impuls von außen empfangen und den noch nicht verarbeitet haben, dann befinden wir uns in einem kognitiven Ungleichgewicht. Um dieses auszugleichen, müssen wir im ersten Schritt den Impuls an unser kognitives Schema assimilieren. Im zweiten Schritt gelingt es uns dadurch, uns an unsere Umgebung sowohl dem kognitiven Verständnis nach als auch dem praktischen Umgang nach zu akkommodieren und damit gelangen wir zur Äquilibration, also zum Ausgleich des ursprünglichen Ungleichgewichtszustandes. Ja, es gibt dann insgesamt vier, wenn Sie so wollen, biografische Stufen, individualbiografische Stufen der kognitiven Entwicklung für jedes menschliche Lebewesen. Die erste Stufe ist eben die sensomotorische Stufe, also von gewissermaßen 0 bis zum 18. Lebensmonat. Was ist hier typisch und kennzeichnet? Menschliche Individuen in diesem Alter haben noch keine Vorstellungen, haben noch keine Repräsentationen, also keine Vorstellungsrepräsentationen, sondern was haben sie? Sie sind hineingeworfen in ein Eindruckschaos, ja, in ein bildliches und lautliches Eindruckschaos, wenn Sie so wollen. und sind überhaupt noch nicht imstande, sich von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Das muss erst gelernt werden. Und das wird dann zunehmend gelernt auf der zweiten Stufe der kognitiven Entwicklung im sogenannten präoperationalen Stadium, also vom 18. Lebensmonat in etwa, das sind Richtwerte, bis zum 4., 5. Lebensjahr. Dort können frühkindliche Individuen zunehmend bildliche Vorstellungen entwickeln, können Symbolisierungen hervorbringen. Warum und wie schaut das aus? Ich habe zuerst gesagt, auf der sensomotorischen Stufe fällt das frühkindliche Individuum noch mit seiner Umgebung zusammen. Ja? Es sozusagen geht auf in einem Eindruckschaos von Lauten und Bildern oder Lautfragmenten und Bildfragmenten. Und worum es im nächsten Schritt geht, ist diese Laut- und Bildfragmente kognitiv zu ordnen. Das schaffen natürlich die kleinen Babys nicht allein. Da bedürfen sie der Sorge an Bezugspersonen. Die das auch, pass auf, schaut dorthin, das ist ein Apfel. Ne? Schaut dorthin, da ist die Mama, da ist der Papa und so weiter. Nicht? Das heißt, sie lernen sich in Gegenlage zur Umgebung zu bringen, aber gleichzeitig geht es darum, das Gegenüberliegende sinnhaft nach seiner Bedeutung symbolisch einzuordnen. Ne? Und da gelingt es auch schon, Vorstellungen entsprechende zu entwickeln. Das ist das präoperationale Stadium. Das konkret operationale Stadium, das beginnt dann vom 4., 5. Lebensjahr und setzt sich fort bis zur Frühpubertät, also bis zum 12. Lebensjahr kann man sagen. Im konkret operationalen Stadium beginnen kindlichen Individuen bereits mit konkreten experimentellen Aktionen. Sie lernen im Umgang mit anschaulich lösbaren Sachverhalten, Fragen und Problemen, aber sie brauchen dabei unbedingt den Halt einer sinnlichen Anschauung. Was sie sich nicht sinnlich, anschaulich vorstellen können, verstehen Fünfjährige nicht. Ja? Sie müssen es sich sinnlich anschaulich vorstellen können und daher ist es ja auch also das Bemühen der diversen also Kinderbücher, nicht anschauliches durch metaphorische Bildgebungen anschaulich zu machen. Ja? Man könnte ja sagen, das ist ja auch das, worum sich die Philosophie bemüht. Nicht? Das, was man nicht sehen kann, sichtbar zu machen, nämlich Kategorien und Begriffe zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, also diese Bindung an das sinnlich Anschauliche ist für das konkret operationale Stadium wichtig. Und erst auf der vierten Stufe, im formal operationalen Stadium, gelingt es da und dort, sich der sinnlichen Anschauung zu entheben, auf sinnliche Anschauung zu verzichten oder sogar verzichten zu müssen, weil es zum Beispiel für komplexe mathematische Rechenvorgänge beim besten Willen keinen sinnlich anschaulichen Anhalt mehr geben kann. Ne? Außer man konstruiert ihn metaphorisch. Ne? Oder für das Allgemeine in der Philosophie zum Beispiel. Ne? Warum geht es hier? Warum geht es hier? Es geht zum Beispiel hier, Denkprozesse selber zum Gegenstand des Denkens zu machen. Ja? Denkoperationen selbst zum Gegenstand von Operationen zu machen. Kognitiv mit kognitiven Operationen zu operieren. Das ist das, was sich auf der Ebene des formal-operationalen Stadiums ereignet. Also ein gewisses grundlegendes Abstraktionsvermögen auch zu entwickeln. Ja, soweit. Also für Piaget ist der Mensch sozusagen ein lernfähiges, seinen Geist selber über kognitive Lernprozesse hervorbringendes Lebewesen. Kurzum. Ja, und damit möchte ich Sie jetzt bitte einen Blick auf den dieses Blatt zu werfen, das Sie vor sich liegen haben. Ich versuche jetzt sozusagen all diese Gedanken, die wir durchlaufen haben, namentlich in Auseinandersetzung mit Fragen der Philosophie und ihrer Geschichte im Umfeld des Menschenbegriffes, hier ein sozusagen zeitgemäß anwendbares Modell Ihnen vorstellig zu machen. Ja, die Frage nach Kant wäre, was ist der Mensch? Nicht? Und also das wäre sozusagen die Ausgangsfrage. Nun, eines ist zunächst einmal zu sagen, Menschsein ist immer nur als Prozess zu verstehen. Ja? Wir können Menschsein nicht in einem statischen Sinne verstehen. Ja? Wir haben sozusagen unser Menschsein nicht bei der Geburt sozusagen mitbekommen und damit hat sich's, sondern wir müssen unser Menschsein stets aufs Neue erlangen. Menschsein ist immer schon Menschwerden. In welche Richtung dieses Werden geht, steht benannt in dem Begriff, den Sie am unteren Ende des Modells finden, nämlich Freiheit. Menschsein, sage ich, ist Menschsein ist ein Prozess des Werdens zur Freiheit. Und dieser Prozess des Werdens zur Freiheit ist niemals abgeschlossen. Ja? Unsere Freiheit ist uns ebenso wie unser Menschsein nicht fix vorgegeben. Sie muss erst einmal erworben werden. Und sie kann aber auch eingeschränkt und verloren werden. Sie kann, danach sollten wir trachten, auch stets erweitert werden. Wenn es geht, nicht also auf dem Rücken anderer. Ne? Das ist zum Beispiel heute ein globales Problem. Ne? Dass die Freiheit, die wir heute sozusagen in unserer europäisch-westlichen Lebenskultur und Lebensführung genießen, ziemlich hochgradig zu Lasten der Unfreiheit anderer, auf anderen Kontinenten lebender Menschen in der Welt erlangt ist. Und da entstehen Fragen. Wie können wir jetzt andenken, dieses Problem, das global besteht, zu lösen? Zum Beispiel, ja, das ist ein Prozess, ja, das ist auch ein globaler Prozess. Also dieses Menschsein als Werden zur Freiheit möchte ich jetzt einmal auf der individuellen Ebene zunächst einmal mit Ihnen betrachten, ontogenetisch, aber Sie können von der Ontogenese immer sozusagen den Blick auch machen auf das gesamte, gattungsgeschichtlich globale unseres Menschseins auf dieser Erde. Ja. Nun, das Erste, was zu sagen ist, im Sinne dieses Werdens, das Werden, das Menschwerden vollzieht sich nicht automatisiert und von selber, ja, sondern erfordert Aktivität. Ich erinnere, wir Menschen sind Lebewesen wie alle anderen auch und da bedarf es der Eigenaktivität. Ohne der ist nichts zu haben. Ja. Diese Aktivität, die wir Menschen ins Spiel bringen, vollzieht sich weitgehend über Lernprozesse. Wobei es so ist, dass auch natürlich andere Lebewesen lernfähig sind, das wissen wir, aber für uns Menschen ist das Lernen in besonderer Weise wichtig geworden. Und das ist jetzt sozusagen, wenn Sie so wollen, die phylogenetisch-gattungsgeschichtliche Perspektive. Warum? Weil wir Menschen von vornherein mit so wenig elaborierten Instinkten ausgestattet sind, die genügen würden, um unser Leben zu sichern, sodass das Überleben, ja, in gattungsgeschichtlicher Hinsicht von Menschen darauf verwiesen war, spezifische Kompetenzen zu entwickeln, kognitive Lernprozesse zu entwickeln, mit denen der Instinktmangel gewissermaßen kompensiert werden konnte. Ja? Das heißt, wir Menschen sind wie kein anderes Lebewesen auf Lernen angewiesen und dieses Lernen vollzieht sich von vornherein in der Spannung, wenn Sie hier blicken, zwischen Individualität und Sozietät. Und das beginnt, und da möchte ich ansetzen, in der frühestkindlichen Ontogenese. Ja? Das, was wir in der frühestkindlichen Ontogenese lernen und das, was wir dabei erwerben, behaupte ich, ist kulturunspezifisch. Ja? Das, was ein frühkindliches Individuum lernen muss, um sein Menschsein für dahin leben zu können, muss jeder Mensch in jeder Kultur und musste jeder Mensch zu jeder geschichtlichen Zeit tun können. Was ist das? Lernen bedeutet, dass zunächst einmal unser Bewusstsein gebildet wird. Ja? Dass wir ein Stückchen wegkommen, also zum Beispiel von dieser sensomotorischen Verfangenheit. Ja, das muss jeder Mensch einmal gelernt haben, damit er sein Menschsein leben kann. Es gibt Menschen, die können das von vornherein nicht, wenn schwere körperliche oder geistige Behinderungen vorliegen. Dann muss sozusagen die Sozietät, eine Sozietät sorgender Bezugspersonen stellvertretend dafür sich ins Spiel bringen. Ja, um das Überleben sichern zu können. Auch das ist ein Hinweis, inwieweit und dass wir Menschen immer in dieser Spannung zwischen Individualität und Sozietät uns befinden. Aber das gilt auch für die sozusagen üblichen normalen Lernprozesse, die ein frühkindliches Individuum, denken Sie jetzt an Piaget, zu durchlaufen hat. Ein frühkindliches Individuum kommt nie vom sensomotorischen Stadium ins Präoperationale, wenn es nicht Interaktionen eingebunden wird in Interaktionen mit sorgenden Bezugspersonen. Das gelingt dann nicht. Ja, da gibt es massive Entwicklungsdefizite. Ja, und jetzt schauen wir uns einmal an, was ein frühkindliches Individuum tatsächlich als allererstes lernen muss. Und das ist auch sozusagen insgesamt, also sowohl für den Menschenbegriff, aber insgesamt sozusagen für die Möglichkeit, Philosophie zu betreiben, für dahin wichtig. Ne? Das Erste ist, und das habe ich ja schon mehrmals angesprochen, dass ein frühkindliches Individuum lernen muss, sich in Gegenlage zu seiner Umgebung zu bringen, sich in Gegenlage zu seiner Umgebung zu positionieren, sich in Gegenlage zu seiner Umgebung zu verstehen. Ein frühkindliches Individuum fällt zunächst mit seiner Umgebung zusammen und genau diesen Unterschied zwischen sich und der Umgebung muss es erst einmal kennenlernen. Dieses sich in Gegenlage positionieren lässt sich besetzen mit dem Begriff Reflexion. Ja? Das Leben, die ersten Schritte ins Leben beginnen mit dem Aufbau von Reflexion. Etwas betrachten zu können, auf etwas zugreifen zu können, mit etwas spielerisch umgehen zu können, das ist alles schon sozusagen, sind Orte basaler Reflexion. Ein wenig später, da befinden wir uns schon also im Grappelalter zumindest, da finden wir, wenn Sie in den Alltag hineinblicken, eine Reihe von also interaktionell Auseinandersetzungen mit sorgenden Bezugspersonen oder sorgender Bezugspersonen mit krabbelnden Babys vor, wo wir dann aus dem Munde der Sorgenden Worte hören wie, pass auf, da kannst du wehtun, Achtung, das ist heiß, nicht? Und so weiter. Ja, was sollen solche Aussagen haben natürlich zunächst einmal eine Schutzfunktion und müssen zunächst einmal auch durch wahrscheinlich körperliche Zurückhaltung begleitet werden. Aber im Endeffekt soll ein frühkindliches Individuum lernen, dass es sich zum Beispiel mit einem spitzen Messerchen verletzen könnte. Ja, dass es sich wehtun kann, dass es sich verbrennen kann. Ne? Das heißt, was muss das frühkindliche Individuum hier lernen? Es muss lernen, die möglichen Ergebnisse seiner eigenen Aktivitäten, seines eigenen Tuns, kognitiv im Kopf vorwegzunehmen. Und dafür steht der Begriff der Antizipation. Ja? Das ist zum Beispiel das, also sowohl Reflexion als auch Antizipation werden aus dem Blickwinkel der Philosophie von Kant zwingend gefordert. Ja? Wenn Kant uns Maximen angibt, also für unser Handeln, dann heißt das, unterstellt Kant selbstverständlich, dass wir reflexionsfähig sind, dass wir über das, was wir tun, nachdenken können und zweitens, dass wir auch Ergebnisse des eigenen Tuns imstande sind, im Kopf vorwegzunehmen. Ne? Und die Frage der Ausbildung von Moral ist jetzt nicht bloß eine Angelegenheit von Erwachsenen, die beginnt, und das wissen wir auch von Piaget, das habe ich in dieser Vorlesung ausgespart, die beginnt schon im frühesten Kindheitsalter. Ja? Zum Beispiel sich an Regeln zu halten. In jedem Kindergarten gibt es Regeln. Ja? Und das, wenn wir jetzt Moral als Regelsystem auffassen, ja, dann ist es genau das, wo frühkindliche Individuen lernen, einen Zugang zu finden. Ja? Warum ist es nicht angebracht, anderen ungefragt etwas wegzunehmen? Ja? Warum also ist es angebracht, also gefälligst also nicht mit dem Brei gegen die Wand zu platschen und so weiter. Nicht? Das ist für Kinder nicht selbstverständlich. Das können sie nur verstehen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Regeln. Und da finden wir auch die Grundlagen der Moral, und da ist Reflexion und Antizipation angesagt. Ja? Und letztendlich, und das ist sozusagen die Gesamtperspektive des kindlichen Lernens, dass ja letztendlich in der Beendigung der Kindheit, im Übergang also ins Erwachsenenalter münden soll, das, worum es letztendlich geht, und das beginnt auch schon in der frühesten Kindheit, das ist, dass die kindlichen Individuen lernen, einen eigenaktiven, eigentätigen Zugriff auf die Welt zu lernen, wie sie auf ihre Umgebung zugreifen können, wie sie sich das, was ihnen ein Anliegen ist, was sie brauchen, zu brauchen glauben, was sie gern mögen, aneignen können. Dafür steht der Begriff der Aneignung, und es gehört auch zur Humanspezifik, dass wir als Menschen darauf verwiesen sind, uns die Grundlagen unseres eigenen Lebens selber eigentätig aneignen zu müssen. Ja? Und das müssen frühkindliche Individuen erst einmal lernen. Nicht? Man kann nicht immer gefüttert werden, Mami und Papi können nicht immer alle Probleme für einen selber lösen. Nicht? Irgendwann muss begonnen werden, die Eigenaktivität in Richtung Problemlösungskompetenz stärker zu entfalten. Auch das ist wichtig für das kindliche Lernen. In diese Richtung sozusagen gelenkt zu werden, wenn ich das so sagen darf. Nämlich zur Eigenaktivität, zur eigenaktiven Aneignung der eigenen Lebensgrundlagen letztendlich. Ja, in diesem Zusammenhang bewegen wir uns in diesem Menschsein als Prozess des Werdens als tätige Subjekte und beziehen uns auf Objekte. Das ist ja auch der Hintergrund für die Aneignung. Sich als tätige, eigenaktiv tätige Subjekte auf Objekte zu beziehen. Und diese Tätigkeit ist jetzt also eine kognitive, aber diese kognitive Tätigkeit müssen wir jetzt etwas weiter fassen, also im Sinne des alten klassischen Intelligenzbegriffes zum Beispiel. Ja. Da geht es nicht bloß um Rationalität, da geht es darum, Gefühle zu verarbeiten, da geht es natürlich auch um Denken, da geht es darum, etwas sprachlich symbolisieren zu können, da geht es darum, auch kommunizieren zu lernen, da geht es darum, insgesamt mit anderen zu interagieren. Das alles sind sozusagen ein paar zentrale Aspekte dessen, was ich hier mit Tätigkeit angezeigt habe. Insgesamt führt diese Bewegung, die wir als tätige Subjekte in der Auseinandersetzung mit Objekten, wobei Objekte auch Subjekte sein können. Denken Sie an den freudischen Begriff des Liebesobjekts, ja, zum Beispiel, ne? Gleichzeitig ein Subjekt. In dieser tätigen Subjektauseinandersetzung vollzieht sich erst die Bildung unseres Geistes. Das heißt, unser Geist wird gebildet über Fühlen, Denken, Sprechen, Kommunizieren, Interagieren. Und auf dieser Grundlage kommen wir erst zu dem, was Aristoteles angesprochen hat, wenn er davon spricht, dass zur Wesensbestimmung die unteilbare Individualität gehört, die, man könnte auch sagen, unsere Identität ausmacht, also unsere Unteilbarkeit, die müssen wir erst erlangen. Erst über den Weg der tätigen Bildung des Geistes erlangen wir die Position unserer eigenen Identität, ja, wir kommen, Hegel würde gesagt haben, vom Ansichtsein zum Fürsichsein. Ja? Wir plumpsen an sich in die Welt, aber wir sind noch nicht für uns. Diese Selbstbezüglichkeit müssen wir erst gewinnen und wir müssen erst unsere Identität gewinnen. Ja? Die ist ja bei frühkindlichen Individuen noch ziemlich eingeschränkt, weil man wenig darf und vieles machen soll, was einem von außen vorgeschrieben wird. Und man muss erst lernen, eigentätig das zu Tuende selber zu managen. Darauf beruht ja auch der Erziehungsprozess. Ja? Und was jetzt also Komponenten sind, in denen sich diese Identität, die wir gewinnen, aufspannt. Das ist auf der einen Seite das, was uns Kant nahegelegt hat, nämlich Autonomie, und auf der anderen Seite Handlungskompetenz. Ja? Nur unsere Autonomie und unsere Handlungskompetenz haben wir nicht sozusagen im transzendentalen Sinne von vornherein gegeben, sondern Autonomie und Handlungskompetenz müssen ebenso wie unsere Identität erst im Sinne des Menschseins als Menschwerdens erlangt werden. Und stehen auch immer wieder in Frage, sind nicht selbstverständlich und niemals wirklich gesichert. Ja? Das ist auch der Punkt, dass wir ständig darauf aus sein, müssen uns die Frage stellen, egal wo ich bin, ja, bin ich jetzt im Gasthaus oder bei einer politischen Veranstaltung oder bei einer Vorlesung, wie steht es um meine Autonomie im Umgang mit dem, was ich hier gerade tue? Ja? Und damit hängt aber auch zusammen auf der anderen Seite unsere Handlungskompetenz. Ja? Jemand, der sich sozusagen in einer abhängigen Position nur zu befinden vermag, ne, wird dadurch eingeschränkt, nicht nur eingeschränkt in seiner Autonomie, sondern klarerweise in seiner Handlungskompetenz. Ne. Und jetzt, da lagern sich natürlich eine Reihe von Fragen daran. Das Thema der Macht habe ich in dieser Lehrveranstaltung und auch also in diesem Modell noch nicht einfließen lassen. Ne. Aber man könnte sich ja fragen, wenn man den jüngsten Umfragen sozusagen folgt, ne? Also ein großer Prozentsatz der Österreicher wünscht sich also eine starke Hand von oben, ne? Resultierte aus Befragungen. Ne? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Gutteil, nämlich von Befragten, also die diese Aussagen gemacht haben, die Bereitschaft haben, ihre Handlungskompetenz freiwillig aufzugeben, einschränken zu lassen und die von jemand anderen das eigene regulieren zu lassen. Im Sinne dessen, wie wir im schlecht verstandenen Sinn manchmal geneigt sind, Demokratie zu begreifen. Ne? Ich gehe halt hin und schmeiße am Wahltag meinen Zettel rein, ne? Und kreuze was an und die angreizt habe, ne? Werden dann schon das machen, was ich will. Ne? Ich weiß zwar nicht wirklich, was ich will und wie ich das politische System, in dem ich drinnen stehe und die Gesellschaft, in der ich lebe, gestaltet haben möchte, aber das ist mir zu anstrengend. So handlungskompetent will ich ja nicht sein. Ne? Das sollen die da oben machen. Ne? Und das erklärt aber so manches. Das bedeutet ja auch, dass die Autonomie derer, die sich eine starke Persönlichkeit oben wünschen, als eingeschränkt einzuschätzen ist von vornherein. Ne? Jemand, der sich nicht selber Autonomie zumutet, überlässt gern die Entscheidung anderen. Ne? Und darum sagt ja auch Kant, das ist Heteronomie, ne? Das ist unmoralisch. Ne? Moralität besteht darin, Verantwortung tatsächlich zu übernehmen, das heißt aber die eigene Autonomieposition zu wahren und sich an Prozessen dessen, dass wir Individuen ja nur zusammen mit anderen leben können, also gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Ja, also Menschsein würde darauf hinauslaufen, auf ein Werden zur Freiheit. Ja, aus heutiger Sicht jetzt, wenn man sozusagen die Freiheit, die Frage der Freiheit politisch dimensioniert, und nicht nur global, sondern auch sozusagen österreichspezifisch fasst, würde ich sagen, sind wir dann noch nicht sehr weit vorangekommen. Ne? Es gäbe noch einiges sozusagen an Freiheitsterrain zu besetzen. Ne? Aber da müssten wir uns tatsächlich die Frage nach der Aktivgestaltung unserer Lebensform, unserer Demokratie, unseres Zusammenlebens ernsthafter stellen als bisher, unser Menschsein als Werden zur Freiheit stärker ausreizen zu können. Ne? Ja, insgesamt also lässt sich das Menschsein als Wert zur Freiheit im Sinne der anthropologischen Verfassung als geistig-kulturelle Lebensform assoziierter Individuen fassen. Habe ich hier sozusagen in einen Satz eingefügt. Aber im Grunde genommen geht es um das Menschsein als Wert zur Freiheit, ein nach vorne hin offener Prozess, wobei wir immer uns gewahr werden müssen, inwieweit wir unsere Freiheit auch verlieren können, inwieweit sie eingeschränkt werden kann. Ja, soweit also zum versprochenen Modell. Und damit möchte ich für dieses Semester diese Vorlesung abschließen. Einige von Ihnen oder vielleicht die meisten werde ich ja noch beim Prüfungsgespräch treffen, andere vielleicht bei späteren Prüfungsgesprächen im folgenden Semester, wie immer auch. Gibt es noch Fragen dazu? Bitte.